Sigmund Freud? Katharina. In den Ferien jenes Jahres machte ich einen Ausflug in die Hohen Tauern, um für eine Weile die Medizin und besonders die Neurosen zu vergessen. Es war mir fast gelungen, als ich eines Tages von der Hauptstraße abwich, um einen abseits gelegenen Berg zu besteigen, der als Aussichtspunkt und wegen seines gut gehaltenen Schutzhauses gerühmt wurde. Nach anstrengender Wanderung oben angelangt, gestärkt und ausgeruht, saß ich dann, in die Betrachtung einer entzückenden Fernsicht versunken, so selbstvergessen da, dass ich es erst nicht auf mich beziehen wollte, als ich die Frage hörte: »Ist der Herr ein Doktor?« Die Frage galt aber mir und kam von dem etwa 18-jährigen Mädchen, das mich mit ziemlich mürrischer Miene zur Mahlzeit bedient hatte und von der Wirtin Katharina gerufen worden war. Nach ihrer Kleidung und ihrem Betragen konnte sie keine Magd, sondern musste wohl eine Tochter oder Verwandte der Wirtin sein. Ich antwortete, zur Selbstbesinnung gelangt: »Ja, ich bin ein Doktor. Woher wissen Sie das?« »Der Herr hat sich ins Fremdenbuch eingeschrieben, und da hab ich mir gedacht, wenn der Herr Doktor jetzt ein bisschen Zeit hätte. Ich bin nämlich nervenkrank und war schon einmal bei einem Doktor in L. Der hat mir auch etwas gegeben. Aber gut ist mir noch nicht geworden.« Da war ich also wieder in den Neurosen, denn um etwas anderes konnte es sich bei dem großen und kräftigen Mädchen mit der vergrämten Miene kaum handeln. Es interessierte mich, dass Neurosen in der Höhe von über 2000 Metern so wohl gedeihen sollten. Ich fragte also weiter. Die Unterredung, die jetzt zwischen uns vorfiel, gebe ich so wieder, wie sie sich meinem Gedächtnis eingeprägt hat, und lasse der Patientin ihren Dialekt. »An was leiden Sie denn?« »Ich hab so Atemnot. Nicht immer, aber manchmal packt's mich so, dass ich glaube, ich erstick.« Das klang nun zunächst nicht nervös, aber es wurde mir gleich wahrscheinlich, dass es nur eine ersetzende Bezeichnung für einen Angstanfall sein sollte. Aus dem Empfindungskomplex der Angst hob sie das eine Moment der Atembeengung ungebührlich hervor. »Setzen Sie sich her. Beschreiben Sie mir's, wie ist denn so ein Zustand von Atemnot?« »Es kommt plötzlich über mich. Dann legt sich's zuerst wie ein Druck auf meine Augen, der Kopf wird so schwer und sausen tut's, nicht auszuhalten, und schwindlig bin ich, dass ich glaube, ich fall um, und dann presst's mir die Brust zusammen, dass ich keinen Atem krieg.« »Und im Hals spüren Sie nichts?« »Den Hals schnürt's mir zusammen, als ob ich ersticken sollt.«
»Und tut es sonst noch was im Kopf?«
»Ja, hämmern tut es, zum Zerspringen.«
»Ja, und fürchten Sie sich gar nicht dabei?«
»Ich glaube immer, jetzt muss ich sterben, und ich bin sonst couragiert. Ich gehe überall allein hin, in den Keller und hinunter über den ganzen Berg. Aber wenn so ein Tag ist, an dem ich das hab, dann traue ich mich nirgends hin. Ich glaube immer, es steht jemand hinter mir und packt mich plötzlich an.«
Es war wirklich ein Angstanfall, und zwar eingeleitet von den Zeichen der hysterischen Aura, oder besser gesagt ein hysterischer Anfall, dessen Inhalt Angst war. Sollte kein anderer Inhalt dabei sein?
»Denken Sie was? Immer dasselbe? Oder sehen Sie was vor sich, wenn Sie den Anfall haben?« »Ja. So ein grausliches Gesicht sehe ich immer dabei, das mich so schrecklich anschaut, vor dem fürchte ich mich dann.«
Da bot sich vielleicht ein Weg, rasch zum Kern der Sache vorzudringen. »Erkennen Sie das Gesicht? Ich meine, ist das ein Gesicht, was Sie einmal wirklich gesehen haben?«
»Nein.«
»Wissen Sie, woher Sie die Anfälle haben?«
»Nein.«
»Wann haben Sie die denn zuerst bekommen?«
»Zuerst vor 2 Jahren, wie ich noch mit der Tante auf dem anderen Berg war. Sie hat dort früher das Schutzhaus gehabt. Jetzt sind wir seit 1,5 Jahren hier, aber es kommt immer wieder.«
Sollte ich hier einen Versuch der Analyse machen? Die Hypnose zwar wagte ich nicht, in diese Höhen zu verpflanzen, aber vielleicht gelingt es im einfachen Gespräch. Ich musste glücklich raten. Angst bei jungen Mädchen hatte ich so oft als Folge des Grausens erkannt, das ein virginales Gemüt befällt, wenn sich zuerst die Welt der Sexualität vor ihm auftut. Ich sagte also, wenn Sie es nicht wissen, will ich Ihnen sagen, wovon ich denke, dass Sie Ihre Anfälle bekommen haben. Sie haben einmal, damals vor 2 Jahren, etwas gesehen oder gehört, was Sie sehr geniert hat, was Sie lieber nicht möchten gesehen haben. Sie darauf,
Jesus, ja. Ich habe ja den Onkel bei dem Mädel erwischt, bei der Franziska, meiner Cousine.
Was ist das für eine Geschichte mit dem Mädel? Wollen Sie mir die nicht erzählen?
Einem Doktor darf man ja alles sagen. Also, wissen Sie, der Onkel, er war der Mann von meiner Tant, die Sie da gesehen haben, hat damals mit der Tant ein anderes Wirtshaus gehabt. Jetzt sind Sie geschieden und ich bin schuld daran, dass Sie geschieden sind, weil es durch mich aufgekommen ist, dass er es mit der Franziska hält.
Ja, wie sind Sie zu der Entdeckung gekommen?
Das war so. Vor 2 Jahren sind einmal ein paar Herren heraufgekommen und haben zu essen verlangt. Die Tant war nicht zu Haus und die Franziska war nirgends zu finden, die immer gekocht hat. Der Onkel war auch nicht zu finden. Wir suchen sie überall, da sagt der Bub, der Alois, mein Cousin. Am End ist die Franziska beim Vatern. Da haben wir beide gelacht.
Aber gedacht haben wir uns nichts Schlechtes dabei. Wir gehen zum Zimmer, wo der Onkel gewohnt hat. Das ist zugesperrt. Das war mir aber auffällig, sagte Alois. Am Gang ist ein Fenster, da kann man hineinschauen ins Zimmer. Wir gehen auf den Gang, aber der Alois mag nicht zum Fenster. Er sagt, er fürcht sich. Da sag ich, du dummer Bub, ich geh hin, ich fürcht mich gar nicht. Ich hab auch gar nichts Arges im Sinne gehabt. Ich schau hinein, das Zimmer war ziemlich dunkel, aber da sehe ich den Onkel und die Franziska und er liegt auf ihr.
Nun? Ich bin gleich weg vom Fenster, hab mich an die Mauer gelehnt, hab die Atemnot bekommen, die ich seitdem hab, die Sinne sind mir vergangen, die Augen hat es mir zugedrückt und im Kopf hat es gehämmert und gebraust.
Haben Sie es gleich am selben Tag der Tante gesagt?
Oh nein! Ich habe nichts gesagt.
Warum sind Sie denn so erschrocken, wie Sie die beiden beisammen gefunden haben? Haben Sie denn etwas verstanden? Haben Sie sich etwas gedacht, was da geschieht?
Oh nein, ich habe damals gar nichts verstanden. Ich war erst 16 Jahre alt. Ich weiß nicht, worüber ich so erschrocken bin.
Fräulein Katharin, wenn Sie sich jetzt erinnern könnten, was damals in Ihnen vorgegangen ist, wie Sie den ersten Anfall bekommen haben, was Sie sich dabei gedacht haben, dann wäre Ihnen geholfen.
Ja, wenn ich könnt. Ich bin aber so erschrocken gewesen, dass ich alles vergessen habe.
In die Sprache unserer vorläufigen Mitteilung übersetzt heißt das, der Affekt schafft selbst den hypnoiden Zustand, dessen Produkte dann außer assoziativem Verkehr mit dem Ich-Bewusstsein stehen. Sagen Sie, Fräulein, ist der Kopf, den Sie immer bei der Atemnot sehen, vielleicht der Kopf von der Franziska, wie Sie ihn damals gesehen haben?
Oh nein, der war doch nicht so grauslich, und dann ist es ja ein Männerkopf.
Oder vielleicht vom Onkel?
Ich habe sein Gesicht gar nicht so deutlich gesehen, es war zu finster im Zimmer. Und warum sollte er denn damals ein so schreckliches Gesicht gemacht haben?
Sie haben recht. Da schien nun plötzlich der Weg verlegt. Vielleicht findet sich in der weiteren Erzählung etwas.
Und was ist dann weiter geschehen? Die zwei müssen Geräusch gehört haben. Sie sind bald herausgekommen. Mir war die ganze Zeit recht schlecht. Ich habe immer nachdenken müssen. Dann ist 2 Tage später ein Sonntag gewesen, da hat's viel zu tun gegeben. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und am Montag früh, da habe ich wieder den Schwindel gehabt und habe erbrochen und bin zu Bett geblieben. Und hab 3 Tage fort und fort gebrochen.
Wir hatten oft die hysterische Symptomatologie mit einer Bilderschrift verglichen, die wir nach Entdeckung einiger Bilingua-Fälle zu lesen verstünden. In diesem Alphabet bedeutet Erbrechen Ekel. Ich sagte ihr also, wenn Sie 3 Tage später erbrochen haben, so glaube ich, Sie haben sich damals, wie Sie ins Zimmer hineingeschaut haben, geekelt.
Ja, geekelt werde ich mich schon haben, sagt sie nachdenklich.
Aber wovor denn? Sie haben vielleicht etwas Nacktes gesehen? Wie waren denn die beiden Personen im Zimmer?
Es war zu finster, um was zu sehen, und die waren ja beide angezogen.
Ja, wenn ich nur wüsst, wovor ich mich damals geekelt hab.
Das wusste ich nun auch nicht. Aber ich forderte sie auf, weiterzuerzählen, was ihr einfiele, in der sicheren Erwartung, es werde ihr gerade das einfallen, was ich zur Aufklärung des Falles brauchte. Sie berichtet nun, dass sie endlich der Tante, die sie verändert fand und dahinter ein Geheimnis vermutete, ihre Entdeckung mitteilte, dass es darauf sehr verdrießliche Szenen zwischen Onkel und Tante gab, die Kinder Dinge zu hören bekamen, die ihnen über manches die Augen öffneten und die sie besser nicht hätten hören sollen, bis die Tante sich entschloss, mit ihren Kindern und der Nichte die andere Wirtschaft hier zu übernehmen und den Onkel mit der unterdes gravid gewordenen Franziska allein zu lassen. Dann aber lässt sie zu meinem Erstaunen diesen Faden fallen und beginnt zwei Reihen von älteren Geschichten zu erzählen, die um 2 bis 3 Jahre hinter dem traumatischen Moment zurückreichen. Die erste Reihe enthält Anlässe, bei denen derselbe Onkel ihr selbst sexuell nachgestellt, als sie erst 14 Jahre alt war. Wie sie einmal mit ihm im Winter eine Partie ins Tal gemacht und dort im Wirtshaus übernachtet. Er blieb trinkend und kartenspielend in der Stube sitzen, sie wurde schläfrig und begab sich frühzeitig in das für beide bestimmte Zimmer im Stock. Sie schlief nicht fest, als er hinaufkam. Dann schlief sie wieder ein, und plötzlich erwachte sie und spürte seinen Körper im Bett. Sie sprang auf, machte ihm Vorwürfe. »Was treiben's denn, Onkel? Warum bleiben's nicht in Ihrem Bett?« Er versuchte, sie zu beschwatzen. »Geh, dumme Gretel, sei still. Du weißt ja nicht, wie gut das ist. Ich mag ihr Gutes nicht, nicht einmal schlafen lassen's einen.« Sie bleibt bei der Tür stehen, bereit, auf den Gang hinaus zu flüchten, bis er ablässt und selbst einschläft. Dann legt sie sich in ihr Bett und schläft bis zum Morgen. Aus der Art der Abwehr, die sie berichtet, scheint sich zu ergeben, dass sie den Angriff nicht klar als einen sexuellen erkannte. Danach gefragt, ob sie denn gewusst, was er mit ihr vorgehabt, antwortete sie, damals nicht, es sei ihr viel später klar geworden. Sie hätte sich gesträubt, weil es ihr unangenehm war, im Schlaf gestört zu werden und weil sich das nicht gehört hat. Ich musste diese Begebenheit ausführlich berichten, weil sie für das Verständnis alles Späteren eine große Bedeutung besitzt. Sie erzählt dann noch andere Erlebnisse aus etwas späterer Zeit, wie sie sich seiner abermals in einem Wirtshaus zu erwehren hatte, als er voll betrunken war und dergleichen mehr. Auf meine Frage, ob sie bei diesen Anlässen etwas Ähnliches verspürt wie die spätere Atemnot, antwortet sie mit Bestimmtheit, dass sie dabei jedes Mal den Druck auf die Augen und auf die Brust bekam, aber lange nicht so stark wie bei der Szene der Entdeckung. Unmittelbar nach Abschluss dieser Reihe von Erinnerungen beginnt sie eine zweite zu erzählen, in welcher es sich um Gelegenheiten handelt, wo sie auf etwas zwischen dem Onkel und der Franziska aufmerksam wurde. Wie sie einmal, die ganze Familie, die Nacht auf einem Heuboden in Kleidern verbracht, und sie infolge eines Geräusches plötzlich aufwachte. Sie glaubte zu bemerken, dass der Onkel, der zwischen ihr und der Franziska gelegen war, wegrückte und die Franziska sich gerade legte. Wie sie ein anderes Mal in einem Wirtshaus des Dorfes N übernachteten, sie und der Onkel in dem einen Zimmer, die Franziska in einem anderen nebenan. In der Nacht erwachte sie plötzlich und sah eine lange, weiße Gestalt bei der Tür, im Begriff, die Klinke niederzudrücken.
»Jesus, Onkel, sein Sie's? Was wollen's bei der Tür?«
»Sei still, ich hab nur was gesucht.«
»Da geht man ja bei der anderen Tür heraus.«
»Ich hab mich halt verirrt.« Und so weiter.
Ich frage sie, ob sie damals einen Argwohn gehabt.
»Nein, gedacht habe ich mir gar nichts dabei. Es ist mir nur immer aufgefallen, aber ich hab nichts weiter daraus gemacht.«
»Ob sie bei diesen Gelegenheiten auch die Angst bekommen?«
Sie glaubt ja, aber diesmal ist sie dessen nicht so sicher. Nachdem sie diese beiden Reihen von Erzählungen beendigt, hält sie inne. Sie ist wie verwandelt. Das mürrische, leidende Gesicht hat sich belebt, die Augen sehen frisch drein, sie ist erleichtert und gehoben. Mir aber ist unterdessen das Verständnis ihres Falles aufgegangen. Was sie mir zuletzt anscheinend planlos erzählt hat, erklärt vortrefflich ihr Benehmen bei der Szene der Entdeckung. Sie trug damals 2 Reihen von Erlebnissen mit sich, die sie erinnerte, aber nicht verstand, zu keinem Schluss verwertete. Beim Anblick des koitierenden Paares stellte sie sofort die Verbindung des neuen Eindrucks mit diesen beiden Reihen von Reminiszenzen her, begann zu verstehen und gleichzeitig abzuwehren. Dann folgte eine kurze Periode der Ausarbeitung, der Inkubation, und darauf stellten sich die Symptome der Konversion, das Erbrechen, als Ersatz für den moralischen und physischen Ekel ein. Das Rätsel war damit gelöst. Sie hatte sich nicht vor dem Anblick der beiden geekelt, sondern vor einer Erinnerung, die ihr jener Anblick geweckt hatte, und alles erwogen, konnte dies nur die Erinnerung an den nächtlichen Überfall sein, als sie den Körper des Onkels spürte. Ich sagte ihr also, nachdem sie ihre Beichte beendigt hatte: »Jetzt weiß ich schon, was Sie sich damals gedacht haben, wie Sie ins Zimmer hineingeschaut haben. Sie haben sich gedacht, jetzt tut er mit ihr, was er damals bei Nacht und die anderen Male mit mir hat tun wollen. Davor haben Sie sich geekelt, weil Sie sich an die Empfindung erinnert haben, wie Sie in der Nacht aufgewacht sind und seinen Körper gespürt haben.« Sie antwortet: »Das kann schon sein, dass ich mich davor geekelt und dass ich damals das gedacht habe.« »Sagen Sie mir einmal genau, Sie sind ja jetzt ein erwachsenes Mädchen und wissen allerlei.« »Ja, jetzt, freilich. Sagen Sie mir genau, was haben Sie denn in der Nacht eigentlich von seinem Körper verspürt?« Sie gibt aber keine bestimmtere Antwort. Sie lächelt verlegen und wie überführt, wie einer, der zugeben muss, dass man jetzt auf den Grund der Dinge gekommen ist, über den sich nicht mehr viel sagen lässt. Ich kann mir denken, welches die Tastempfindung war, die sie später deuten gelernt hat. Ihre Miene scheint mir auch zu sagen, dass sie von mir voraussetzt, ich denke mir das Richtige, aber ich kann nicht weiter in sie dringen. Ich bin ihr ohnehin Dank dafür schuldig, dass sie so viel leichter mit sich reden lässt als die prüden Damen in meiner Stadtpraxis, für die alle Naturalia Turpia sind. Somit wäre der Fall geklärt. Aber halt, die im Anfall wiederkehrende Halluzination des Kopfes, der ihr Schrecken einjagt, woher kommt die? Ich frage sie jetzt danach. Als hätte auch sie in diesem Gespräch ihr Verständnis erweitert, antwortet sie prompt: »Ja, das weiß ich jetzt schon. Der Kopf ist der Kopf vom Onkel, ich erkenn's jetzt, aber nicht aus der Zeit. Später, wie dann alle die Streitigkeiten losgegangen sind, da hat der Onkel eine unsinnige Wut auf mich bekommen. Er hat immer gesagt, ich bin schuld an allem. Hätte ich nicht geplauscht, so wär's nie zur Scheidung gekommen. Er hat mir immer gedroht, er tut mir was an. Wenn er mich von Weitem gesehen hat, hat sich sein Gesicht vor Wut verzogen und er ist mit der gehobenen Hand auf mich losgegangen. Ich bin immer vor ihm davongelaufen und habe immer die größte Angst gehabt. Er packt mich irgendwo unversehens. Das Gesicht, was ich jetzt immer sehe, ist sein Gesicht, wie er in der Wut war.« Diese Auskunft erinnert mich daran, dass ja das erste Symptom der Hysterie, das Erbrechen, vergangen ist. Der Angstanfall ist geblieben und hat sich mit neuem Inhalt gefüllt. Demnach handelt es sich um eine zum guten Teile abreagierte Hysterie. Sie hat ja auch wirklich ihre Entdeckung bald hernach der Tante mitgeteilt. Haben Sie der Tante auch die anderen Geschichten erzählt, wie er Ihnen nachgestellt hat? Ja, nicht gleich, aber später, wie schon von der Scheidung die Rede war, da hat die Tante gesagt, das heben wir uns auf, wenn er Schwierigkeiten vor Gericht macht, dann sagen wir auch das. Ich kann verstehen, dass gerade aus der letzten Zeit, als die aufregenden Szenen im Hause sich häuften, als ihr Zustand aufhörte, das Interesse der Tante zu erwecken, die von dem Zwist vollauf in Anspruch genommen war, dass aus dieser Zeit der Häufung und Retention das Erinnerungssymbol verblieben ist. Ich hoffe, die Aussprache mit mir hat dem in seinem sexuellen Empfinden so frühzeitig verletzten Mädchen in etwas wohlgetan. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Epikrise. Ich kann nichts dagegen einwenden, wenn jemand in dieser Krankengeschichte weniger einen analysierten als einen durch Erraten aufgelösten Fall von Hysterie erblicken will. Die Kranke gab zwar alles, was ich in ihren Bericht interpolierte, als wahrscheinlich zu, Sie war aber doch nicht imstande, es als Erlebtes wiederzuerkennen. Ich meine, dazu hätte es der Hypnose bedurft. Wenn ich annehme, ich hätte richtig geraten und nun versuche, diesen Fall auf das Schema einer akquirierten Hysterie zu reduzieren, wie es sich uns aus Fall 3 ergeben hat, so liegt es nahe, die zwei Reihen von erotischen Erlebnissen mit traumatischen Momenten, die Szene bei der Entdeckung des Paares mit einem auxiliären Moment zu vergleichen. Die Ähnlichkeit liegt darin, dass in den ersteren ein Bewusstseinsinhalt geschaffen wurde, welcher, von der Denktätigkeit des Ich ausgeschlossen, aufbewahrt blieb, während in der letzteren Szene ein neuer Eindruck die assoziative Vereinigung dieser abseits befindlichen Gruppe mit dem Ich erzwang. Andererseits finden sich auch Abweichungen, die nicht vernachlässigt werden können. Die Ursache der Isolierung ist nicht wie bei Fall 3 der Wille des Ich, sondern die Ignoranz des Ich, das mit sexuellen Erfahrungen noch nichts anzufangen weiß. In dieser Hinsicht ist der Fall Katharina ein typischer. Man findet bei der Analyse jeder auf sexuelle Traumen begründeten Hysterie, dass Eindrücke aus der vorsexuellen Zeit, die auf das Kind wirkungslos geblieben sind, später als Erinnerungen traumatische Gewalt erhalten. Wenn sich der Jungfrau oder Frau das Verständnis des sexuellen Lebens erschlossen hat. Die Abspaltung psychischer Gruppen ist sozusagen ein normaler Vorgang in der Entwicklung der Adoleszenten und es wird begreiflich, dass deren spätere Aufnahme in das Ich einen häufig genug ausgenützten Anlass zu psychischen Störungen gibt. Ferner möchte ich an dieser Stelle noch dem Zweifel Ausdruck geben, ob die Bewusstseinsspaltung durch Ignoranz wirklich von der durch bewusste Ablehnung verschieden ist, ob nicht auch die Adoleszenten viel häufiger sexuelle Kenntnis besitzen, als man von ihnen vermeint und als sie sich selbst zutrauen. Eine weitere Abweichung im psychischen Mechanismus dieses Falles liegt darin, dass die Szene der Entdeckung, welche wir als Auxiliäre bezeichnet haben, gleichzeitig auch den Namen einer traumatischen verdient. Sie wirkt durch ihren eigenen Inhalt, nicht bloß durch die Erweckung der vorhergehenden traumatischen Erlebnisse. Sie vereinigt die Charaktere eines auxiliären und eines traumatischen Momentes. Ich sehe in diesem Zusammenfallen aber keinen Grund, eine begriffliche Scheidung aufzugeben, welcher bei anderen Fällen auch eine zeitliche Scheidung entspricht. Eine andere Eigentümlichkeit des Falles Katharina, die übrigens seit langem bekannt ist, zeigt sich darin, dass die Konversion, die Erzeugung der hysterischen Phänomene nicht unmittelbar nach dem Trauma, sondern nach einem Intervall von Inkubation vor sich geht. Charcot nannte dieses Intervall mit Vorliebe die Zeit der psychischen Ausarbeitung. Die Angst, an der Katharina in ihren Anfällen leidet, ist eine hysterische, das heißt eine Reproduktion jener Angst, die bei jedem der sexuellen Traumen auftrat. Ich unterlasse es hier, den Vorgang auch zu erläutern, den ich in einer ungemein großen Anzahl von Fällen als regelmäßig zutreffend erkannt habe, dass die Ahnung sexueller Beziehungen bei virginalen Personen einen Angstaffekt hervorruft.